Herzlich willkommen bei Lessons to Grow, dem Podcast für gute Unternehmensführung in Zeiten des Umbruchs. Ich bin Armin L. Rau, internationaler Manager und Unternehmer. Heute ist Jubiläum. Du hörst gerade die 200. Folge von Lessons to Grow. Und ich möchte heute über gute Chefs und schlechte Chefs sprechen. Über das, was ich in meiner eigenen Laufbahn erlebt habe, was ich daraus gelernt habe und was vielleicht auch du daraus mitnehmen kannst. Und all das kommt direkt nach dem Intro. Gute Chefs, schlechte Chefs, so heißt diese Sendung. Good Cop, Bad Cop kennt man. Rich Dad, Poor Dad kennt man auch. Und ich sage mal in aller Bescheidenheit, been there, got the T-Shirt. Ich war selbst Teil der C-Suite. Ich habe eng mit den sogenannten Superstars der Corporate World zusammengearbeitet. In Deutschland, in UK, in Frankreich, in der Schweiz, in internationalen Umfeldern, in und außerhalb der Firmen und Unternehmen. Ich habe eine ganze Menge dort gesehen. Zur 200. Folge will ich deshalb aus dem Nähkästchen plaudern. Es geht um Muster, um gute Chefs, um schlechte Chefs, um Typen, um Mentoren, um Kunden, um Investoren, um alle Situationen, in denen man abhängig ist, formal oder gefühlt. Zunächst aber danke. Danke für euer Vertrauen. Danke für eure Treue. Wir gehen auf 10.000 Streams zu bei Lessons to Grow, haben knapp 500 Abonnenten und ich freue mich wirklich sehr, dass diese Sammlung an Erfahrungen, die ich aus rund 20 Jahren internationalem Management und inzwischen über 10 Jahren Unternehmertum weitergebe, offenbar geschätzt wird. Also steigen wir direkt ein und ich fange mit den schlechten Chefs an. Da gab es zum Beispiel den promovierten Informatiker, den fachlich ordentlichen Experten, ein bisschen Exzentriker, ein bisschen bunter Paradiesvogel, durchaus amüsant, der dann plötzlich aber Chef von ungefähr 30 Menschen wurde. Als Führungskraft war er komplett ungeeignet. Das ist ein Muster, das ich häufiger gesehen habe. Der Experte, der kreative Sonderling, der fachlich starke Mensch, wird zur Führungskraft gemacht. Danach wird es für alle schwierig. Die Mitarbeiter müssen irgendwie lernen, damit umzugehen. Und irgendwann beginnt jeder, sich seine eigenen Umwege zu bauen. Dann gibt es die andere Sorte, die ist deutlich unangenehmer. Menschen, die Überforderung, Stress oder innere Unsicherheit durch emotionale Ausraster kompensieren. Bis hin zum Choleriker habe ich alles erlebt. Man muss allerdings dazu sagen, in den frühen Jahren meiner Karriere war autoritäre Führung noch absolut gängig. Einschüchterung von Mitarbeitern war ebenfalls gängig, gehörte zum Geschäft. Viele Dinge, die damals normal waren, könnte man heute gar nicht mehr machen. Und das ist auch gut so. Wir Mitarbeiter haben damals gelernt, irgendwie damit umzugehen. Man hat geschluckt, man hat eingesteckt, man hat versucht, da durchzukommen. Heute würde ich sagen, Emotionen und Fakten müssen getrennt werden. Wer führen will, muss seine Emotionen unter Kontrolle haben. Und gerade dann, wenn sie stark sind, umso mehr. Mein Vater sagte früher manchmal, wenn wir als Kinder mal bockig waren, renn mal dreimal mit dem Kopf gegen die Wand, vielleicht wird es dann besser. So drastisch muss man es natürlich nicht machen oder sehen. Und auch im Falle meines Vaters war das ja im Prinzip eine Metapher. Aber der Punkt ist klar. Erstmal runterkommen, atmen, dann auf die Fakten schauen. Wie geht man mit solchen Chefs um? Bei echten Cholerikern oder bei Menschen, die mit Psychoterror arbeiten, gibt es nur begrenzte Möglichkeiten. Man kann es direkt ansprechen, meistens kommt dabei wenig heraus, weil sich solche Menschen häufig in Ausflüchte retten. Man kann den offiziellen Weg gehen, über Instanzen im Konzern wäre das beispielsweise die Personalabteilung. Auch das ist oft schwierig, weil einem dann schnell mangelnde Loyalität unterstellt wird oder man subtil zurückbekommt, dass man die Dinge besser nicht eskaliert hätte. Vielleicht sogar, dass man zu empfindlich ist. Das kommt alles vor. Wenn jemand Mitarbeiter vorführt, klein macht oder systematisch einschüchtert, würde ich heute sagen, geh entweder in den offiziellen Weg oder geh direkt zum CEO. Und wenn der CEO dann nicht hinter dir steht, dann geh. Ja, es gibt Dinge, die gehen nicht. Und du bist attraktiver, als du in der Situation denkst. Halte dir das immer vor Augen. Ich habe mir früher viel zu viel selbst gefallen lassen. Aus Angst, wegen der Karriere, wegen der nächsten Position, wegen der Investorenkette, wie ich das heute manchmal nenne, also die Kette an Mentoren, die befriedigt werden müssen oder die, von denen du abhängig bist für deine Karriere. Man denkt, man müsse das jetzt irgendwie aushalten. Heute sehe ich das anders, wobei mir völlig klar ist, dass es immer schwierig ist, Dinge im Nachhinein zu betrachten mit dem Wissen, was man dann hat. Weiter zu den Cheftypen. Ein weiterer Cheftyp, den ich kennengelernt habe, ist das Rumpelstilzchen. So nenne ich ihn jetzt mal. Jemand, der in seiner Rolle völlig überfordert war, der sich fast kaputt gearbeitet hat, aber intellektuell und fachlich nicht die Kapazität hatte, die Rolle auszufüllen. Auch keine akademische Ausbildung in dem Fall, was an sich überhaupt kein Problem wäre, wenn jemand trotzdem Substanz und Führungskraft mitbringt. In diesem Falle war es aber nicht so. Er konnte uns Mitarbeiter fachlich nicht überzeugen und versuchte das durch subtilen und manchmal auch weniger subtilen Druck auszugleichen. Und damit sind wir bei einem wichtigen Punkt. Es geht immer auch um Abhängigkeit. Das kann dir mit Chefs passieren, aber es ist auch übertragbar. Mit Investoren, mit Mentoren, mit Kunden, mit Aufsichtsräten. Immer dort, wo du abhängig bist oder dich abhängig fühlst, kann dieses Machtverhältnis ausgenutzt werden. Eine gewisse Zeit muss man so etwas vielleicht erdulden. Aber irgendwann sollte man sich Optionen suchen, nach Optionen sich umschauen. Das ist eine der wichtigsten Lehren aus schlechten Chefs. Mach es später selbst nicht so. Als Vorgesetzter nicht, als Mentor nicht, als Unternehmer nicht, als Investor nicht. Dann gibt es den nächsten Typ, den, der sich selbst zu gut verkauft hat. Jemand geht in ein Bewerbungsgespräch, verkauft sich brillant, bekommt eine Rolle, für die er bei weitem nicht vorbereitet ist. Und dann sitzt er da. Mein Lieblingsprofessor Neil Thornberry vom Babson College nannte so einen Typen einmal den Country Clubber. Das ist einer, der durch die Gegend läuft oder durch die Gänge in diesem Falle, als wäre das Ganze ein Country Club. Schön auftreten, ein bisschen Konversation, ein bisschen Stil, als wäre man auf der AIDA unterwegs. Inhaltlich aber wenig Substanz. Und das darf natürlich niemand merken. Ich habe gesehen, wie so etwas zu Millionenverlusten geführt hat. Solche Leute sind oft weniger unangenehm als Choleriker. Sie schreien nicht. Sie machen nicht unbedingt offen Druck. Aber sie verschleiern, sie spielen, sie weichen aus. Und irgendwann wird es teuer. Und das ist sehr gefährlich. Ich hatte früher das Problem, dass ich Inkompetenz in der jeweiligen Rolle schwer ertragen konnte. Man hat mir das angemerkt. Mittelmaß auch. Ich habe bis heute meine Probleme mit Mittelmaß. Ich gebe zu, da bin ich manchmal radikal. Und man hat mir das wohl auch angemerkt. An der einen oder anderen Stelle durfte ich dann auch meinen Hut nehmen. Aber wie sagt man so schön, ich konnte auch beim Rasieren, ich rasiere mich nass, ja, sagt man immer so schön, ich konnte mich im Spiegel immer noch anschauen. Aber inhaltlich bleibe ich auch dabei. Wenn Menschen fachlich und inhaltlich überfordert sind und diese Überforderung überspielen, wird es, wie ich gerade sagte, gefährlich. Das zieht sich bei vielen schlechten Chefs durch. Ich sage manchmal salopp, die hatten keine Ahnung. Das ist natürlich überspitzt und übertrieben. Was ich meine ist überfordert. Not big enough for the job. Das ist aus meiner Erfahrung eines der Hauptmuster schlechter Führung. Es gibt auch die Variante, bei der jemand intellektuell durchaus versteht, was er tut. Fachlich also gar nicht dumm, aber diese Menschen bauen eine Scheinwelt auf. Sie tun so, als wären sie etwas, was sie nicht sind. Und als wäre das Team etwas, was es nicht ist. Das merken Mitarbeiter sofort. Zynismus ist oft die Folge. Und dann nehmen sie dich auch nicht mehr ernst. Also auch hier, bleib bei der Realität, hör auf, Scheinwelten aufzubauen oder vielleicht auch komischen Stories auf den Leim zu gehen. Dann habe ich auch den Tyrannen gesehen, den Despoten. Wieder jemand, der mit der Sache überfordert war. Er tat so, als wäre er partizipativ. In Wahrheit wollte er alles kontrollieren. Wenig Vertrauen in andere, vermutlich auch wenig Vertrauen in sich selbst. Kein schlechter Mann im Kern, aber in dem Feld, in dem er mich damals führte, überfordert. schwer hochgearbeitet, aus kleinen Verhältnissen, was nichts Schlimmes ist, ich komme selbst aus kleinen Verhältnissen, wahrscheinlich mit viel Angst im System. Und daraus wurde dann ein Control Freak, menschlich und kommunikativ ungeschickt. Auch das ist ein Muster. Überforderung wird kompensiert. Manchmal durch Schauspiel, wie beim Country Clubber, manchmal durch Druck, wie beim Despoten, im schlimmsten Fall durch cholerisches Verhalten, wie beim Choleriker. Und die Folge ist fast immer dieselbe. Mitarbeiter gehen in die innere Kündigung. Dann gibt es noch den Chef, bei dem Ego und eigene Story wichtiger werden als die Sache und die Firma. Das ist sehr frustrierend für Mitarbeiter. Es sind oft intelligente Leute, strukturiert, mit guten Ideen auf dem Papier. Da greift ein Rädchen ins andere. Nur in der Umsetzung geht es an der Realität vorbei. Träumer, Menschen, die ein bisschen Pseudo-Steve Jobs sein wollen. Nur passt das dann nicht zur operativen Wirklichkeit. Da muss man erstmal seine Hausaufgaben machen. Und da sage ich dann manchmal etwas derb, wenn ich mit den großen Hunden pinkeln will, dann muss ich auch das Bein hochkriegen. Diese Leute sind oft beratungsresistent, die Ego-Menschen, sage ich jetzt mal. Sie tun so, als würden sie auf Mitarbeiter hören, als würden sie alle einbeziehen. Aber am Ende machen sie genau das, was sie ohnehin vorhatten. Das ist extremst frustrierend. Und auch hier gehen Mitarbeiter irgendwann innerlich raus. Innere Kündigung und Zynismus sind die Folge. Übertragbar, wie ich auch gesehen habe, sind diese Defizienzen auf andere Gruppen. Ich habe Investoren gesehen, die Gründer wie Idioten behandelt haben. Wirklich, literally würde man auf Englisch sagen, wirklich. Ich habe Mentoren gesehen, die Mentees zusammengeschrien haben, auch gesehen. Ich habe Kunden gesehen, die ihren eigenen Druck auf uns als Unternehmer oder Dienstleister abgeladen haben. Ist nach wie vor die Regel. Nicht so bei uns, weil wir uns große Mühe geben, mit solchen Klienten nicht zu arbeiten, aber wir sehen das im Markt, ich sehe das im Markt. Und in solchen Fällen gilt immer, schau, dass du Alternativen findest, beziehungsweise, dass du schon Alternativen hast, dass du dich nicht in die Abhängigkeit begeben musst. Andere Investoren, andere Stelle, andere Kunden. Und ja, manchmal muss man auch den Mut haben, sich mal von einem Kunden zu trennen. Nicht immer klein beigeben und sagen, wir brauchen das Geld. Das ist Unsinn. Irgendwann muss man klare Prinzipien haben. Nicht aus Trotz, sondern aus Selbstschutz und Selbstachtung. In der Corporate World, in der Welt der Großkonzerne, habe ich mir viel zu viel gefallen lassen. Als Unternehmer mache ich das nicht mehr. Und damit kommen wir jetzt mal zu den guten Chefs. Und das ist ein ganz anderes Thema. Ganz am Anfang meiner Karriere hatte ich einen Chef, der sehr strukturiert war, sehr zielgerichtet, unterstützend, offen. Zu dem konnte man gehen. Wenig Hierarchiegehabe, trotzdem klare Linie. Wenn etwas schief ging, konnte er auch sagen, so geht das nicht. Das ist sehr gute Führung. Unterstützen und gleichzeitig etwas einfordern. Offen zuhören, Orientierung geben, klare Linien ziehen. Dann hatte ich einen Chef, der sich wirklich Zeit genommen hat, auch inhaltlich. Das hat mich sehr beeindruckt damals. Der ist in Angebote reingegangen, in Proposals, in Berichte, hat mit verbessert, hat nicht einfach nur von oben kommentiert. Einmal hatten wir einen Workshop zu einem Riesenangebot, ging da um 135 Millionen damals. Und dann konnte der auch mal sagen, hört mal zu, Leute, hier geht es jetzt nicht um bla bla. Und darum noch einen tollen Workshop mit Social Part und irgendwelchem Touchy-Feely-Gedöns zu machen. Hier geht es darum, ein Ziel zu erreichen. Was brauchen wir jetzt, um dieses Ziel zu erreichen? Und dann all hands to the pump. Es sind gute Leute, Macher, Menschen, die etwas bewegen. Ja, und dann natürlich einer meiner großen Vorbilder, Eduardo Montes. Den darf ich hier nennen. Früherer Country Manager oder Landeschef von Siemens Spanien, damals schon ein 5 Milliarden Unternehmen. Einer meiner Chefs und später auch im Siemens Vorstand sogar gelandet, aufgrund seiner guten Leistungen. Ein außergewöhnlich guter Manager und Leader. Was war an Eduardo so stark? Fokus, absoluter Fokus, Struktur, klare Forderungen. Man wusste immer, woran man war. Kein Gelaber, kein Lavieren, no nonsense, ja, wie man auch sagt. Und vor allem, er hat vorgelebt, was er von anderen erwartet hat. Zum Beispiel, wenn ich bei ihm die Zahlen präsentierte, dann konnte es vorkommen, da sagte er, da irgendwo, Armin, da stimmt was nicht, das schließt sich mir nicht. No me cuadra, hat er immer gesagt. No me cuadra, Armin, no me cuadra. Also das heißt, in der E27, da ist was, und dann musste man ihm das erklären. Also das ist Führung, ja, dass man auch bereit ist, mal ins Detail zu gehen. Und nicht nur immer fordern, mach du mal, sondern vorleben. Dann hatte ich nach meiner Auslandszeit in Deutschland jemanden, bei dem ich viel über Gelassenheit gelernt habe. Oder besser gesagt, der mir Gelassenheit gewünscht hat. Es war der Erste, der das so erkannt, also es haben vielleicht viele erkannt, aber der Erste, der mir das subtil in einer Widmung, in einem Büchlein rübergebracht hat. Ja, er hat mir Gelassenheit gewünscht und da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Und das ist auch über 20 Jahre her und seitdem arbeite ich an meiner Gelassenheit. Ja. Das ist ein Thema, an dem ich ein Leben lang schon arbeite. Ja. Wie sagt man immer so schön, Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Und ich kann jedem, der unter Druck steht, nur raten, daran zu arbeiten. An der Gelassenheit, wenn es dir nicht gegeben ist. Unternehmer, Manager, Geschäftsführer von KMU, genau die Leute, mit denen ich hier meine Erfahrung bei Lessons to Grow teile. Ihr kommt regelmäßig unter Druck. Manche stehen sogar unter Dauerdruck. Und das ist ganz schlimm. Gelassenheit bedeutet für mich zunächst, die Dinge so nehmen, wie sie sind. Nicht hadern, auf die Fakten schauen, sich nicht wünschen, es wäre anders, weil es eben nicht anders ist. Und dann zu fragen, was ist das Beste, was ich aus dieser Situation machen kann? Leichter gesagt als getan. Manche Menschen haben diese Gabe von Natur aus. Mein Vater hat sie, er ist 90 Jahre alt. Meine Oma väterlicherseits hatte sie, 99 geworden. Mein Schwiegervater auch, der wird jetzt im September 94. Das ist bewundernswert. Ich selbst werde dieses Level vermutlich nie erreichen. Ich bin anders gebaut. Mehr Antrieb, mehr Ehrgeiz, mehr Lust auf großen Erfolg. Das ist die Kehrseite geringerer Gelassenheit. Wie sagte Bruce Lee, sei immer glücklich, aber nie zufrieden. Aber als Führungskraft muss man eine gewisse Form von Gelassenheit an den Tag legen. Wir hatten gerade in meiner Agentur kein besonders gutes erstes Quartal, aber nicht so der Bringer. Also nicht existenzgefährdend, aber auch nicht so, dass wir alle hier Hurra geschrien hätten. Dann muss man gelassen und nüchtern auf die Situation schauen. Gemeinkosten ansehen, ganz, ganz wichtig. Da steckt der Tod eines jeden Unternehmens in den Gemeinkosten. Was ist wirklich nötig? Was stabilisiert? Und dann zurück zu den Basics. Ja, zum Beispiel im Vertrieb. Gespräche führen, Gespräche anbahnen. Rein statistisch unterwegs sein. Wieder in die Pötte kommen. Das haben wir geschafft. Es geht wieder besser. Und auch das hat mit Gelassenheit zu tun. Oder mit Nüchternheit. Nüchternheit fällt mir persönlich leichter als Gelassenheit. Kommen wir zurück zu den Cheftypen. Dann gab es bei mir den Mentor, der mir Verantwortung gab. Sehr wichtig. CEO, Milliardenunternehmen. Ich war irgendwo in den unteren Rängen der Hierarchie verankert. Und von dem wurde ich entdeckt. Und der hat mich dann mal nach Sydney geschickt, um eine Outsourcing-Opportunity zu beurteilen. Commonwealth Bank of Australia, kann ich heute sagen, große Bank, Ewigkeiten her. Und dort sollte ich eine Entscheidungsvorlage machen. Das habe ich sehr ernst genommen, klar, weil mir die Verantwortung gegeben wurde und ich glaube, ich habe es gut gemacht. Mein Mentor fand das auch und so kann man sehen, wie Vertrauensvorschuss dann auch zu guten Leistungen führt. Das war ein klassisches Beispiel guter Führung. Du gibst jemandem Verantwortung, sogar ein bisschen mehr Verantwortung, als er zu diesem Zeitpunkt schon sicher tragen kann. Bite off a little bit more than you think you can chew, ist hier das Prinzip. Und dann bist du da als Führungskraft, wenn Unterstützung nötig ist, weil ansonsten kann auch schon mal die Gefahr sein, dass du dich an dem Apfelstück, was du gerade abgebissen hast, verschluckst. Das sollen wir vermeiden. Die guten Führungspersönlichkeiten machen genau das. Sie vertrauen. Aber auch kein blindes Vertrauen. Das ist auch immer sowas, wo ich immer darauf hinweise. Vertrauen muss man sich auch erarbeiten. Ja, die Führungskräfte fordern, sie schaffen Stretch und sie lassen dich nicht allein. Aber du musst das Vertrauen dann auch rechtfertigen. Dann kam ein weiterer absolutes Highlight in meinen Cheftypen, die ich kennengelernt habe. Und das war David Andrews. Den nenne ich jetzt hier auch mal mit Namen, weil er so außergewöhnlich gut war. Zusammen mit dem Mentor aus dem Konzern, der mir vertraut hat, und mit Eduardo Montes gehörte David Andrews zu den inspirierendsten Führungskräften, die ich erlebt habe. Auf jeden Fall, er war der Einzige, der bei mir bei Vorträgen eine Gänsehaut auslösen konnte. Ja, warum? Fokus, absolute Professionalität, Zahlenorientierung. Er war ein guter Storyteller, muss man sagen. Ja? Resultatsorientierung, Unterstützung, Vertrauen, Dasein, Fördern und Fordern. Was ganz beeindruckend war, war sein Mut, zu den Prinzipien zu stehen. Das war wirklich immer wichtig. Ja? Ein Prinzip zum Beispiel im Sales bei der Firma, für die ich damals arbeite. Ich war damals Marketing- und Sales-Chef da. Es ging in dieser Firma generell um BPO-Deals, genaue Enterprise Partnerships in Werte von Hunderten von Millionen. Da war ein Prinzip, ab einem bestimmten Punkt im Kaufprozess des Interessenten Exklusivität zu erhalten als potenzieller Anbieter. Also man verlangte, dass keine Gespräche mehr mit unseren Wettbewerbern geführt wurden. Das wollte ein Milliardenkonzern uns nicht zugestehen. Die Konsequenz? We walked away, wie David es ausdrückte. Ein Jahr später kam das Unternehmen zurück und wir machten den Deal. Aber diesen Mut, den muss man sich auch leisten können. Ne? Man darf sich betriebswirtschaftlich nicht abhängig machen von einzelnen Geschäften oder Transaktionen. Das ist der zentrale Punkt. Die Bottomline muss stimmen. Und das hatte ich so, diesen Mut und diese Konsequenz hatte ich so nie erlebt. Und bei Andrews kam noch etwas hinzu, das ich so auch nie vorher und nie nachher wieder erlebt habe. Ich nenne das exekutive Disziplin. Man könnte auch sagen Umsetzungsdisziplin. Ganz wichtig. Ja. Also eine ganz klare Linie, wenn etwas beschlossen wurde, wurde es umgesetzt. Da wurde nicht links und rechts geschaut. Manchmal war das, was umgesetzt wurde, vielleicht nicht perfekt, manchmal falsch, aber es wurde umgesetzt. Diese Umsetzungsstärke habe ich selten gesehen. Es war der absolute Hammer. Wichtig ist auch Zahlenorientierung. Da sind wir bei einem anderen Chef bei mir oder in einer anderen Kultur. Give me the numbers, hieß es immer in dem US-Konzern, für den ich einmal gearbeitet habe. Give me the numbers, how's business? Am Ende lügen die Zahlen nicht. Was haben wir davon, wenn wir alle happy sind und uns alle gern haben und Verluste machen dann? Ja, das ist Unsinn. Zahlen müssen in den Mittelpunkt, aber eben zusammen mit Unterstützung, Gesprächen und Hilfe. Ich erinnere mich an ein Telefonat mit meinem Chef aus den USA. Da saß ich im ICE nach Berlin und die Zahlen stimmten nicht bei mir. Das Gespräch dauerte vielleicht 10 Sekunden. Er sagte, Armin, we can't lose that much money, so do something about it. Ja, und dann hing er auf. Ja, war eine klare Ansage. Ich wusste aber auch, wenn ich ihn brauchte, dann war er da. Ja, also habe ich etwas getan und danach, als es funktioniert hatte, war ich, wie man so schön sagt, in his good books. Klare Ansagen sind wichtig. Klarheit ist wichtig. Dann gab es den CEO eines großen Telekom-Konzerns. Der war nicht mehr direkt der Chef, aber ich hatte den auf dem Radar sozusagen. Der war im Dunstkreis. Der war der CEO. Ich war vielleicht so zweite oder dritte Führungsebene. Nee, zweite nicht, dritte, vierte. Der hatte Ausstrahlung, aber nicht diese künstliche Ausstrahlung des Despoten, der alle eng an der Kandare hält. Eine andere Art von Ausstrahlung, internationale Erfahrung, weltmännisches Auftreten, Mehrsprachigkeit, kulturelle Affinität. Wenn du ein wirklich guter internationaler Leader werden willst, dann reicht Englisch nicht. Du musst dich in Kulturen hineinbegeben, über die Sprache hinausgehen. Du musst Interesse haben, Liebe zur Kultur. Du musst Menschen fühlen können. Dann kannst du richtig gut werden. Und die Besten haben eine Vision. Sie können führen und managen. Sie können eine Vision formulieren, Menschen dafür gewinnen und sie dann auf dem Weg zur Umsetzung führen. Die stärkste Vision, die ich einmal mit einem Team hatte, war in England. Da leitete ich ein Pre-Sales-Consulting-Team. Wir waren so 12 Leute ungefähr im Ganzen. Alles junge Leute, super motiviert, alle mit MBA ausgestattet, alle mit den Hufen scharrend und nach großen Herausforderungen suchend. Und wir waren im sehr, sehr komplexen internationalen Umfeld unterwegs, auf riesigen BPO-Deals und auch vereinzelt bei der Delivery. Und unsere Vision war, we make a difference. Wir wollten abends nicht aus der Firma oder vom Projekt gehen und sagen, ob ich heute hier war oder nicht, ist egal. Das wollten wir auf keinen Fall. Genau das hatte ich mal 2 Jahre in einer Position erlebt und ich weiß, wie schlimm sich das anfühlt. Es hat mich sehr belastet. Ich wollte jeden Tag spüren, ich habe einen Beitrag geleistet für meine Kunden, für meine Firma, für den Shareholder Value, für Investoren, für Mitarbeiter, für Kollegen. Die Guten machen genau das. Sie machen einen Unterschied. Sie können eine Vision formulieren. Sie haben eine internationale Persönlichkeit. Sie haben Substanz. Welche Muster zeigen sich also bei den guten Chefs? Vision haben, begeistern, vertrauen, fordern, fördern. Klare Resultatsorientierung, knallharte Resultatsorientierung, wenn es sein muss. Nachverfolgung, Klarheit, unangenehme Entscheidungen treffen, Mut. Umsetzen, umsetzen, umsetzen. Nicht nur reden und alles wieder in Frage stellen. Entscheidungen auch dann beibehalten, wenn sie Nachteile haben. Denn es gibt keine Entscheidungen ohne Nachteile. Gelassenheit üben, wenn sie nicht von Natur aus da ist. Für Mitarbeiter da sein. Zusammenarbeit ermöglichen, auf Win-Win setzen, wenn man es so nennen will. Als Chef, Mentor, Investor, Kunde. In all diesen Verhältnissen. Und damit komme ich noch zu einem Teil, den ich unbedingt erzählen will, weil er erklärt, wie ich selbst zu diesem internationalen Manager und Unternehmer geworden bin und was auch ich für meine Führung daraus gelernt habe. Als ich Ende 20 war, war ich noch Softwareentwickler. Meine große Vision war, ich will International Manager werden. Ich spreche mehrere Sprachen, verhandlungssicher, liebe verschiedene Kulturen, verschiedenste Kulturen. Das war immer so ein Faible von mir. Aber wichtig ist die Anwendung der Sprache. Ich wollte das im internationalen Management einsetzen. Das war sozusagen mein Anwendungsfall. Damals kaufte ich mir ein Buch. Ich glaube, es hieß The International Manager. Es kam vom Ashridge Management College. Und das war damals, vielleicht heute auch noch, ich weiß, ich habe es nicht mehr so verfolgt, eine der Top Business Schools in UK und international. Sehr stark in Organizations, Organizational Psychology, Organizational Behavior und solche Sachen. Ich las dieses Buch noch als Softwareentwickler. Und dann saß ich in München in der U-Bahn. Ich glaube, es war die U2, irgendwo Kolumbusplatz oder so eine typische U2-Haltestelle. Ein paar Kollegen kamen rein und fragten, was liest du denn da? Ich zeigte ihnen den Titel. Gesagt habe ich gar nichts. Und dann lachten sie sich fast kaputt. International Manager? Das willst du werden? Naja, viel Spaß. Ja, okay, gut. Ich habe die Vision trotzdem verfolgt. Denn wenn du eine Vision hast, dann halte an dir fest, glaub an dich. Und ich sagte mir, wenn ich Manager werden will, dann ist es vielleicht auch mal ganz gut, das zu lernen, wie das denn überhaupt geht. Denn ich hatte ja so viele, auch insbesondere Experten, gesehen, die dann schlechte Chefs geworden sind. So wollte ich auf keinen Fall werden. Also machte ich einen MBA. Heute natürlich wissen Sie, dass auch ein MBA dich nie unbedingt zum guten Chef macht, aber das war mein Ansatz damals und den habe ich gemacht an der renommierten und altehrwürdigen Henley Business School in UK. Und der MBA war für mich ein Paradigmenwechsel. Als studierter Computerlinguist, Anglist und Romanist mit Magisterabschluss fühlte ich mich nicht ready. Der damalige Top-Personalberater Heiko Mell aus Düsseldorf, der riet mir, Zitat, jetzt gehen Sie mal die extra Meile und machen Ihren MBA. Dafür haben Sie ja was studiert, was keinen Menschen interessiert. Das wirkte. Und so wurde ich vom Experten zum Generalisten und vom Experten zum Manager. Ich war ja ein totaler Exot, Softwareentwickler, der teilweise in KI geforscht hatte. Meine Magisterarbeit hatte ich auch zum KI-Thema geschrieben. Ich war in Projekten des Bundesministeriums für Forschung und Technologie unterwegs, in Projekten der Europäischen Union und so weiter. Und dann kam eben das Management dazu und das war mein Katalysator. Dann ging es richtig ab. Mit 37 war ich im oberen Führungskreis eines Großkonzerns, wirklich bei den Jüngsten dabei. Ein elitärer Zirkel, der Softwareentwickler im Management Circle. Ich hatte Country-Management-Positionen dann bekommen in sehr komplexen Umfeldern, Matrixstrukturen, international, verschiedene Kulturen, verschiedene Sprachen, hochkomplexe Herausforderungen. Sehr oft mit dem Rücken zur Wand. Sehr oft. Ich habe Firmen gewechselt, Gehälter wurden verdoppelt. Ich wurde teilweise wirklich fürstlich entlohnt. Heute sage ich manchmal, es war Schmerzensgeld. Das klingt vielleicht wie eine Heldenstory, bisschen pathetisch. Aber eine Heldenstory sieht in Wahrheit anders aus. Bei mir war da Angst, da war totale Unsicherheit, da war Schmerz. Aber ohne Angst und ohne Schmerz kommt man auch nicht voran. Ein Athlet, der nicht bereit ist zu leiden, wird nicht besser. No pain, no gain, wie es mir auch Neil Thornberry vom Babson College einmal sagte. Bei mir ging es zeitweise wirklich ans Eingemachte. Ich hatte einmal in Madrid in der Flughafen-Lounge eine Panikattacke. Erst viele Jahre später wurde mir klar, dass es eine Panikattacke war. Ich bin jetzt über 60 und das war die einzige Phase, Gott sei Dank, in meinem Leben, in der es so weit gekommen ist, in der auch so etwas passiert ist, weil ich mich einfach so stark belastet habe, nur um weiterzukommen. Das sind die Schattenseiten. Ich bin von Projekten gefeuert worden, weil ich meine Meinung gesagt habe, auch aus Positionen. Ich bin Opfer von Cost-Cutting-Programmen geworden, weil man einfach den rausgeworfen hat, der am teuersten war. Auch wenn ich einen guten Job gemacht hatte. Manchmal stockt die Karriere auch, weil man im falschen Netzwerk ist oder weil sich das Netzwerk, in dem man war, plötzlich auflöst. Das ist mir auch passiert. Manchmal fliegt man halt eben auf die Schnauze. Aus all dem sind meine Führungsgrundsätze entstanden. Meine Führungs- und Managementlehre will ich es nicht nennen. Philosophie ist auch zu hoch gegriffen. Heute haben ja sogar Fußballer schon eine Philosophie. Und es sind eher meine Gedanken. Die sind relativ einfach. Erstens, Resultate gehen vor. Alles andere ist Nonsens. Wenn keine Resultate kommen, und Resultate müssen auch relativ schnell kommen, denn man kann nicht jahrelang herumlavieren, weil man eine tolle Idee hat und denkt, das wird schon irgendwie. Wenn du Amazon bist und hunderte von Millionen oder Milliarden investieren kannst, ist das etwas anderes. Aber für die meisten Unternehmen gilt, du musst schnell in positive Resultate kommen. Zweitens, du brauchst eine packende Vision. Wie bei We Make a Difference, du musst Menschen hinter dir dann auch versammeln, die bereit sind, den Weg mit dir zu gehen und diese Vision mit dir zu tragen. Drittens, du musst für deine Leute da sein. Unabdingbar. Und du darfst dich nicht im Erfolg sonnen, wenn es gut läuft, und dann Schuldige suchen, wenn die Karre gegen die Wand fährt. Das geht gar nicht. Viertens, du musst kritikfähig sein. Wahrscheinlich eine der schwierigsten Dinge. Wird immer so leicht behauptet, ja, ich bin ja kritikfähig, aber lass dich mal wirklich hart kritisieren. Dann merkst du, wie kritikfähig du bist. Du musst diese Kritik annehmen, dir vornehmen, es besser zu machen, und das ist sehr, 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 sehr wichtig. Dann fünftens, genauso wichtig, check your ego at the door. Ego ist ungünstig. Ego oder übersteigertes Ego ist nicht hilfreich. Fachlichkeit, Inhaltlichkeit, Realität, darauf kommt es an. Man muss auch mal bereit sein, einen U-Turn zu machen, umzukehren und nicht wie ein Lemming auf den Abgrund zuzuhalten, nur weil hinter dem Abgrund die Sonne so schön scheint. Ja, das habe ich auch gesehen. Das ist dieses berühmte, ich mache die Company über die Topline fit. Das bringt nichts. Wenn du in einem Boot sitzt und was ein Leck hat, und dann musst du das Leck stopfen, Wasser schöpfen und das Leck stopfen. Und die Sehnsucht nach der Insel schüren, die 2 Kilometer vor dir ist. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Sechstens, fordern, fordern, fordern. Make them grow by demanding a lot. Und gleichzeitig fördern, Dasein unterstützen, Mensch sein, Resultate einfordern. Klarheit im Positiven und im Negativen. Keine Angst vor klaren Aussagen, keine Angst auch mal, sich von Leuten zu trennen. Das ist im Kern das, was ich gelernt habe, aus meiner eigenen Erfahrung und heute auch in meinem Unternehmen mit knapp 20 Mitarbeitern praktiziere, aus meiner eigenen Erfahrung, sage ich gerade, und natürlich von den guten und von den schlechten Chefs Und interessanterweise spiegeln mir meine Mitarbeiter genau diese Prinzipien zurück. Sie sprechen von Motivation, Entschlussfreudigkeit, zwischenmenschliche Kommunikation, die wichtig ist, Entscheidungen ohne Angst, egal ob positiv oder negativ, Zuhören, Respekt, Fehler zugeben, aus Fehlern lernen, vertrauensvoll zu sein, wertschätzend und fordernd. Das freut mich natürlich, weil es zeigt, dass von all dem, was ich erlebt habe, etwas angekommen ist. Zum Schluss noch die Do's and Don'ts aus dieser Folge. Die Don'ts zuerst. Überspiele keine Überforderung. Baue keine Scheinwelten auf. Kompensiere Unsicherheit nicht durch Druck. Werde kein Choleriker. Mach Mitarbeiter nicht klein. Simuliere keine Beteiligung, wenn du längst entschieden hast. Stelle dein Ego nicht über die Sache. Missbrauche keine Abhängigkeit. Und wenn du selbst in so einer Abhängigkeit steckst, such dir Optionen, andere Investoren, andere Kunden, andere Rolle. Manchmal ist Gehen die beste Entscheidung. Und nun die Do's. Schaffe Klarheit. Gib Orientierung. Vertraue. Fordere. Fördere. Höre zu. Triff Entscheidungen. Bleib bei den Fakten. Übe Gelassenheit. Geh zurück zu den Basics, wenn es eng wird. Schau auf die Zahlen. Bleib menschlich. Sei für deine Leute da. Mach aus Talent Verantwortung. Halte Entscheidungen auch aus, wenn sie Nachteile haben. Sei mutig. Be bold. Und vor allem mach einen Unterschied. Make a difference. Das ist vielleicht der Satz, der für mich am meisten hängen geblieben ist. Ich freue mich total, dass ich diese 200 Folgen durchgehalten habe und dass ihr mit mir durchgehalten habt. Beides natürlich mit einem zwinkernden Auge. Dass ihr weiterhin treu seid, dass euch interessiert, was ich zu teilen habe. Manchmal seid ihr wahrscheinlich auch anderer Meinung. Sehr gut. Dann kann man darüber sprechen, vielleicht auch mal streiten. Ich freue mich auf jeden Kommentar. Lessons to Grow geht weiter mit Expertengesprächen, mit Aus der Praxis für die Praxis mit der Serie und mit dem Flaggschiff, den C-Level Views, in denen mir beeindruckende Persönlichkeiten aus der C-Suite, aus der Vorstandsetage deutscher und internationaler Konzerne und auch aus KMU die Ehre geben. Und natürlich auch mit meinen Einordnungen, den Einordnungen von Armin L. Rau zu guter Unternehmensführung in Zeiten des Umbruchs. Und noch etwas zum Schluss, ganz zum Schluss jetzt. Diese Folge widme ich allen Menschen, von denen ich lernen durfte. Im Guten wie im Schlechten. Meinen früheren Chefs, meinen Mentoren, meinen Coaches, meinen Kunden, meinen Klienten, meinen Investoren, meinen Kollegen und meinen fantastischen, heutigen und früheren Mitarbeitern. Und ganz besonders widme ich diese Folge meinem viel zu früh verstorbenen Storytelling-Coach Uwe von Grafenstein. Ohne Uwe gäbe es wahrscheinlich keine 200 Folgen Lessons to Grow. Danke Uwe und danke dem ganzen Team von Geschichten, die verkaufen. Ich freue mich auf die nächsten 200 Folgen. Bis dahin, it's all about growth.